Fokus Nachhaltigkeit. Das neue Reporting stellt die Unternehmen vor große Herausforderungen. Fit für die Nachhaltigkeit. Der Podcast des Instituts der Wirtschaftsprüfer begleitet Sie durch den Dschungel der Regelungen. Hier teilen Expertinnen und Experten aus der Wirtschaftsprüfung ihr Wissen. Freuen Sie sich auf eine spannende Folge.
Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Ganz herzlich dürfen wir Sie begrüßen zu einer weiteren Folge im Rahmen unserer Podcast-Serie Fit für die Nachhaltigkeit. Wir haben ja beim letzten Mal den Omnibus auf den Weg gebracht. Wortspiele um diese Kommissionsbezeichnung ranken sich inzwischen sehr, sehr viele. Manche stellen die Fragen nach der Motorisierung, manche stellen die Frage nach dem Platz, nach den Plätzen, die in dem Ding drin sind. Wir werden sehen, wo er letztendlich zum Halten kommt. Wir können Ihnen heute allerdings ein kleines Stückchen zumindest der Strecke, die dieser Omnibus zu nehmen gedenkt, entsprechend vorstellen. Wir, das sind, wie so häufig in letzter Zeit, die Anja Schwitz-Herkendehl und ich, Bernd Stiebi. Wir beide gehören der Fachabteilung des IDW an und beschäftigen uns intensiv mit Fragen der Nachhaltigkeitsberichterstattung und deren Prüfung. Neben anderen Themen natürlich auch, es gibt ja auch noch was anderes als die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ja, legen wir los. Anja, ich schlage vor, wir starten nochmal mit einer kurzen Zusammenfassung des ersten Omnibus-Vorschlags. Und ja, du hast das Wort.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Wir haben den Omnibus ja bereits Anfang März kurz dargestellt, insofern tatsächlich nur ganz kurz. Dieses erste Paket, das da Ende Februar rausgekommen ist, beinhaltete vor allen Dingen zwei Vorschläge für Richtlinien. Zum einen ging es um inhaltliche Änderungen der verschiedenen Richtlinien, die eben hier relevant sind, also insbesondere Abschlussprüferrichtlinie, die Bilanzrichtlinie, aber auch CSRD und die CSDDD zu den Sorgfaltspflichten von Unternehmen. Und dann gab es aber auch noch einen zweiten Vorschlag für eine Richtlinie, die sich insbesondere mit den Zeitpunkten beschäftigt hat, ab dem die Mitgliedstaaten eben diese Richtlinien anwenden müssen. Und das hat man passenderweise als Stop-the-Clock-Vorschlag auch bezeichnet.
Ja, das ist natürlich wieder eine sehr prägnante, marketinggerechte Formulierung. Was heißt das dann konkret, Stop the Clock?
Ja, hier ist der Name Programm quasi. Also starten wir nochmal einmal bei der CSRD. Die CSRD sieht ja drei Wellen der Berichterstattung vor. Und um wieder Wortspiele zu benutzen, auf der ersten Welle schwimmen diejenigen, die jetzt eigentlich schon nach der NFRD zur nicht finanziellen Berichterstattung eben verpflichtet waren. Das sind also große Pi mit mehr als 500 Mitarbeitern. Die sollten ja eigentlich schon nach der CSRD Bericht erstatten für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 01.01.2024 begonnen haben. Eigentlich meint, und das wissen Sie alle, dass ja in Deutschland die CSRD eben noch nicht umgesetzt worden ist. Da gab es eine zweite Welle, das sind alle anderen großen Unternehmen, die eben nicht unter Welle 1 gefallen sind. Die sollten berichtspflichtig werden für Geschäftsjahre ab dem 01.01.2025. Und die dritte Welle sind dann die kapitalmarktorientierten KMU, die berichtspflichtig wären ab dem 01.01.2026. Und Stop the Clock hat jetzt eben vorgeschlagen, dass eine Verschiebung dieser Zeitpunkte für die zweite und dritte Welle um jeweils 2 Jahre erfolgen soll. Also dann hätten wir eine erstmalige Berichterstattung erst ab dem Geschäftsjahr 2027 bzw. 2028.
Die EU-Kommission hat ja hier ganz bewusst den Weg gewählt, ihre Vorschläge in zwei verschiedene Rechtsakte aufzuteilen. Wie ist konkret der Rechtsstand zum Stop-the-Clock-Vorschlag?
Ja, das war ziemlich erfolgreich, das aufzuteilen. Der Stop-the-Clock-Vorschlag ist nämlich schon durch. Es gab ein sogenanntes Dringlichkeitsverfahren im Europäischen Parlament. Und da ist der Vorschlag bereits Anfang April gebilligt worden. Der EU-Ministerrat hat dann Mitte April zugestimmt und dann ist das Ganze schon veröffentlicht worden am 16.04. im Amtsblatt der Europäischen Union. Und die Mitgliedstaaten haben jetzt die Aufgabe, diese Vorschläge umzusetzen bis zum 31.12.2025. Also sprich, Stop the Clock. Der erste Vorschlag ist schon mal durch und es gibt ja noch die weiteren inhaltlichen Vorschläge. Die schauen wir uns nachher an. Aber was bedeutet denn jetzt Stop the Clock für Unternehmen in Deutschland, Bernd?
Ja, du hast es ja richtig gesagt. Es ist eine Richtlinie, eine Änderung der Richtlinie. Richtlinien müssen, das wissen wir alle, in nationales Recht transformiert werden. Und ohne Transformation passiert natürlich auf lokaler, nationaler Ebene erstmal gar nichts. Und wir haben eine neue Regierung. Wir haben allerdings bis heute kein CSRD-Umsetzungsgesetz. Wir haben Ende letzten Jahres darüber berichtet, welche Konsequenzen ein fehlendes Umsetzungsgesetz entsprechend hat, und sind zu den Ergebnissen gekommen, das gilt auch weiterhin, dass der Rechtsrahmen, den das CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz, also das, was die alte Richtlinie umgesetzt hat, nach wie vor gilt, also wir die nicht finanzielle Berichterstattung haben, so wie sie in 289b und 315b eben entsprechend vorgeschrieben ist. Das heißt also, ohne dass der Gesetzgeber hier tätig wird, sind die Unternehmen der zweiten und der dritten Welle nach wie vor in keiner Weise von der Nachhaltigkeitsberichterstattung entsprechend betroffen. Ja, stellt sich nun die Frage, wann gibt es so ein Gesetz? Irgendwelche konkreteren Vorschläge sind uns, glaube ich, das können wir sagen, nicht bekannt. Die Regierung, die Ministerien müssen sich finden. Wir werden sehen, was da entsprechend passiert. Was wir aufmerksam gelesen haben, ist der Koalitionsvertrag. In dem steht drin, dass man eben schnell Rechtssicherheit schaffen will für die betroffenen Unternehmen. Und ich glaube, das ist eben auch von allerhöchster Bedeutung, hier für Rechts- und auch Planungssicherheit zu schaffen. Das gilt für uns Wirtschaftsprüfer sicherlich auch. Und wir werden sehen, wie das gelingt. Ich meine, der Zeitpunkt, zu dem wir hier gerade den Podcast aufnehmen, da sind wir schon im Juni. Und dann kommt die Sommerpause und dann kann man sich vielleicht ausrechnen, wie die weiteren gesetzgeberischen Verfahren laufen. Es mag vielleicht noch gehen, aber es würde extremst eng, bis zum Ende des Jahres noch was zu machen. Das, glaube ich, kann man jetzt schon mal festhalten.
Ja, vielen Dank. Also wir müssen jetzt natürlich auch Stop the Clock in Deutschland noch umsetzen. Das jetzt mal beiseite geschoben, die zeitliche Anwendung. Was ist denn jetzt nochmal mit diesen inhaltlichen Änderungen aus dem Omnibusverfahren? Kannst du uns da nochmal einmal ganz kurz drüber informieren?
Genau, also zunächst ist ja vorgeschlagen worden, dass wir den Scope, also den persönlichen Anwendungsbereich, entsprechend ändern. Und hier hat man sich ja, was die Mitarbeiterzahl angeht, an der CSDDD, also der der Lieferkettengesetzgebung bedient und ist dann eben auf die 1000 Beschäftigten-Schwelle letztendlich gekommen. Und das war ja eben dann auch der Kommissionsvorschlag, erst beim Überschreiten dieser Schwelle unter der Voraussetzung, dass wir sonst eben ein großes Unternehmen oder eine große Gruppe entsprechend haben, die Nachhaltigkeitsberichterstattungspflicht eintreten zu lassen, was ja ungefähr 80% nach Berechnungen der Kommission der bisher verpflichteten Unternehmen dann entsprechend befreien würde. Was wir allerdings im Moment sehen, wir kommen ja noch mal ein bisschen näher auf den europäischen Prozess, dass da natürlich jetzt auch Vorschläge gemacht werden, die sich ja rund um diese 1000 in beide Richtungen entsprechend ranken. Aber wie das weitergeht, dazu kommen wir ja gleich bei entsprechend noch. Auch wenn es in Deutschland vielleicht nicht so furchtbar viele Unternehmen betrifft, kapitalmarktorientierte KMU werden völlig aus dem Anwendungsbereich rausfliegen nach dem Vorschlag, und dementsprechend würden auch die ganzen KMU-spezifischen Regeln, die wir bisher eben hatten, dann entsprechend auch gestrichen werden. Relevant ist, denke ich mal, das Thema Value Chain Cap, also die Frage, inwieweit sind Informationen, die von Unternehmen innerhalb der Lieferkette gegeben werden müssen, in irgendeiner Form begrenzt, standardisiert begrenzt. Und hier hat man jetzt eben vorgeschlagen, dass die Mitgliedstaaten, also in diesem Fall also Deutschland, Kraftpersonen sicherzustellen hat, dass eben von Unternehmen in Wertschöpfungsketten, die eben weniger als 1000 Mitarbeiter entsprechend aufweisen, maximal Informationen verlangt werden dürfen, die einem neu zu schaffenden Standard für die freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung dann entsprechend unterliegen. Dieser Standard soll dann eben zeitnah verabschiedet werden, und das kann man sicherlich, oder davon kann man ausgehen, sicherlich an dem orientieren, was bisher schon FBAC für die freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung entsprechend vorgeschlagen hat. Ja, und dann haben wir das zweite inhaltliche große Thema, das ist eben die Überarbeitung des ersten Satzes der ESS, also ich sag mal salopp gesagt die ESS 2.0. Und als drittes Thema haben wir die Prüfung in dem Vorschlag. Wir sollten ja bisher Standards für die Prüfung mit begrenzter Sicherheit bis Oktober 26 entsprechend bekommen und dann nach Machbarkeitsstudie mit hinreichender Sicherheit bis 28. Dieses ganze Szenario ist auch mehr oder weniger komplett erstmal gestrichen worden. Dazu kommen wir im Detail ja, glaube ich, nachher noch als, ich sag mal, quasi Ersatz. Nicht? Soll es solche Targeted Guidelines geben, was immer das sein mag, aber dazu kommen wir ja noch.
Ja, jedenfalls sind das ja ganz schön umfangreiche Änderungen. Und daran sieht man auch nochmal, wie sinnvoll das war, den Stop-the-Clock-Vorschlag davon zu trennen. Wie ist denn jetzt der Stand diesen inhaltlichen Änderungen? Gibt es da auch schon ähnliche Neuerungen?
Ja, ich glaube, da kann man jetzt durchaus beleuchten, wie weit sozusagen quasi das Gesetzgebungsverfahren da fortschreitet. Ich glaube, man muss unterteilen, so ist ja auch der europäische Trilog angelegt, wenn man sich zunächst mal das Parlament betrachtet, dann den Rat der Europäischen Union. Im EU-Parlament ist der federführende Ausschuss der Juri, also in unserer Übersetzung der Rechtsausschuss, der auch eine entsprechende Anhörung schon veranstaltet hat, wo sich also unterschiedliche Vertreter der Nachhaltigkeitsberichterstattungs-Community dann entsprechend versammelt haben und entsprechende Stimmen dann eingeholt haben, die, wie man sich denken kann, ich habe es ja gerade schon angedeutet, natürlich in den verschiedensten Richtungen jetzt um diesen Erleichterungsvorschlag gruppieren, von völliger Ablehnung bis hin, es muss noch alles viel, viel weiter gehen. Der Zeitplan ist, dass der Rechtsausschuss im Oktober diesen Jahres darüber befindet und dann würde sich natürlich die Verhandlung mit dem Parlament, also der Trilogprozess mit dem Rat und der Kommission natürlich entsprechend anschließen. Auch hier kann man natürlich die Frage stellen, kriegt man das bis Ende des Jahres fertiggestellt? Ich glaube, da kann man durchaus Fragezeichen machen. Also da wird man wahrscheinlich auch damit rechnen müssen, dass das wahrscheinlich erst 2026 verabschiedet wird, aber das werden wir entsprechend sehen. Ich habe schon gesagt, es gibt so viele politische Stimmen, die sich jetzt da äußern. Natürlich werden auch die anderen europäischen Ausschüsse gefragt, also der Wirtschaftsausschuss, Econ, aber auch der Umweltausschuss. Ich habe das nicht nachgezählt, aber da gibt es so viele Änderungswünsche und Änderungsanträge, die da jetzt gestellt worden sind. Also da sieht man, dass das schon eben ein dickes Brett ist, was da gebohrt wird. Dann haben wir den Rat der Europäischen Union. Da gibt es eine sogenannte, ich gucke jetzt mal auf meinen Zettel, damit ich das auch fehlerfrei rüberbringe, Anti-Cheat Group on Simplification, kurz AGS, die sich im Februar konstituiert hat und jetzt an diesen Regeln entsprechend arbeitet. Ein italienischer Ministerpräsident trug den Namen Giulio Anti-Cheat und danach ist diese Gruppe entsprechend benannt worden. Diese Gruppe unterstützt wieder und auch hier sieht man natürlich die Regelungskomplexität der Europäischen Union, den sogenannten Ausschuss Co-Rapper. Da sitzen die ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten drin. Also wenn Sie so wollen, ist diese Anti-Cheat Group eine Vorbereitungsgruppe der Vorbereitungsgruppe für den Rat. Und da haben die ersten Meetings auch entsprechend dann schon stattgefunden. Ziel ist dann eben, dass man einen Kompromissvorschlag der EU-Kommission entsprechend dann erarbeitet. Wir werden sehen, was da rauskommt. Extrem spannend bleibt in jedem Fall. Ja, dann wollen wir uns beschäftigen mit dem Thema, dem anderen wichtigen inhaltlichen Thema, den ESS. Die Richtlinien, haben wir gerade gehört, sind auch in Verhandlungen. Wie sieht es mit den ESS aus und der angestrebten Überarbeitung?
Ja, ich sag mal, es geht voran. Jetzt sieht ja dieser Richtlinienvorschlag vor, dass die ESRS überarbeitet werden sollen, aber es sind keine konkreten Änderungen vorgesehen. Die ESRS sind von der EFRAG erarbeitet worden und daher hat die Europäische Kommission auch die EFRAG bereits beauftragt, mit einem Schreiben von Ende März diesen Jahres diesen ersten Satz der ESRS zu überarbeiten. Und das Ganze soll wiederum an die EU-Kommission gesandt werden als sogenannter Technical Advice bis zum 31.10.2025. Das ist also extrem ambitioniert und auch hier bleibt natürlich abzuwarten, ob das funktionieren wird. Ich habe gesagt, es läuft, ja, und es läuft dahingehend. Die EFRAG hat dann kurz nach diesem Schreiben von der EU-Kommission eine öffentliche Konsultation gestartet, nämlich Anfang April. Allerdings nur mit einer Frist von einem Monat bis zum 6. Mai und wollte halt erste Anmerkungen zu einer möglichen Überarbeitung einholen von den Stakeholdern. Und das EDW hat sich natürlich auch daran beteiligt. Zum einen begrüßen wir selbstverständlich die Bemühungen, die ESRS zu vereinfachen. Das ist, glaube ich, auch völlig unstrittig. Allerdings haben wir schon darauf hingewiesen, dass man jetzt nicht einfach irgendwelche Datenpunkte streichen kann und damit ist dann das Thema erledigt, sondern es gibt ja auch massive Regelungslücken, es gibt Auslegungsspielräume, es fehlen teilweise Definitionen, wie beispielsweise die der Own Operations, also der eigenen Geschäftstätigkeit. Und es fehlen auch weiterhin ja klare Regeln für die doppelte Wesentlichkeitsanalyse. Also das wären Punkte, die unseres Erachtens auf jeden Fall bei der Überarbeitung der ESRS dann berücksichtigt werden müssten. Und gleichzeitig, ich habe gerade gesagt, bis zum 31. Oktober 2025 sollen diese Vorschläge vorliegen bei der EU-Kommission. Das ist natürlich super, dass man da schnell versucht, den Unternehmen Erleichterungen zu verschaffen. Aber man bräuchte schon auch unseres Erachtens einen transparenten Due Process bei der Überarbeitung der ESRS, damit eben auch die Stakeholder vernünftig eingebunden werden und auch wirklich die Interessen dann berücksichtigt werden können. Konkreter Zeitplan von der EFRAG ist auch schon Ende April veröffentlicht worden. Und zwar wird schon für Ende Juli ein erster Entwurf der überarbeiteten ESRS erwartet oder angestrebt. Und dann soll über den Sommer, also im August und September, soll dann eben eine öffentliche Konsultation dieser Vorschläge stattfinden. Und dann, wie gesagt, ist ja geplant, bis Ende Oktober das dann weiterzugeben. Ist also ein sehr enger Zeitplan. Und vor allen Dingen zu dieser ersten Konsultation sind über 800 Eingaben an die EFRAG eingegangen. Da fragt man sich so ein bisschen, wie wollen die das denn alles bis Ende Juli verarbeiten? Aber wie gesagt, bleibt auch hier spannend. Und dann haben wir noch einen Punkt zum Thema ESRS. Das ist einer meiner Lieblingsbegriffe in der aktuellen Debatte. Und zwar die EU-Kommission in der Juryanhörung, die du eben erwähnt hattest, einen sogenannten Quick-Fix Delegated Act angekündigt. Und da geht es darum, dass für die Unternehmen der ersten Welle, die ja schon berichterstattungspflichtig sind, für Geschäftsjahre ab 01.01.2024, hatten wir eben gesagt, da sollen eben die Übergangsvorschriften, die die ESRS vorsehen, verlängert werden, sodass man zumindest davon Erleichterungen auch relativ schnell Gebrauch machen kann.
Ja, also auch da einiges auf dem Weg mit vielen spannenden Fragen, die sich zu uns da stellen, wo wir vielleicht Antworten bekommen in den nächsten Monaten oder erste Antworten. Jetzt bleibt, glaube ich, von dem Katalog, den wir schon angesprochen haben, noch das Thema Prüfung. Da hatten wir ja kurz diese Targeted Guidelines schon genannt. Vielleicht kannst du das Thema auch noch ein bisschen runder und konkreter machen.
Ja, sehr gerne. Also genau, es war ja eigentlich vorgesehen, das hattest du eben schon ausgeführt, dass bis 2026 Standards angenommen werden sollen von der EU-Kommission für die Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung mit begrenzter Sicherheit. Davon wird jetzt abgegangen, sprich es gibt auch keine Frist mehr für die Annahme solcher Prüfungsstandards. Stattdessen sollen eben auch bis 2026 dann diese gezielten Prüfungsleitlinien herausgegeben werden. Und auch hier hat die EU-Kommission das jetzt nicht irgendwie selber vorzumachen, sondern hier wurde eine entsprechende Bitte an das CAOB, also den Ausschuss der Europäischen Aufsichtsstellen für Abschlussprüfer, gerichtet. Die sollen sich jetzt eben primär damit beschäftigen, diese gezielten Prüfungsleitlinien zu erarbeiten. Und auch hier haben wir uns natürlich bereits geäußert, haben unter anderem an die EU-Kommission ein Schreiben gesandt und wollten halt vor allen Dingen klar machen, dass wenn jetzt diese gezielten Prüfungsleitlinien erarbeitet werden und da stehen aber Anforderungen drin, die hinter denen von ISAE 3000 und ISSA 5000, also den zugrunde liegenden Prüfungsstandards eben zurückbleiben, dann könnte es natürlich passieren, dass wenn die Prüfungen hier in der EU danach durchgeführt werden, nach diesen Prüfungsleitlinien, dann werden die international gar nicht anerkannt, weil wir eben die Mindestanforderungen der Prüfungsstandards überhaupt nicht erfüllen. Und dann muss man sich natürlich immer die Frage stellen, das haben wir auch in vergangenen Podcasts schon mehrfach angesprochen, solche Guidelines wären ja sogenannte Level-3-Rechtsakte. Und ob die unbedingt helfen können, ist wieder eine andere Frage. In der Vergangenheit haben die eher für Verwirrung als für Klarheit gesorgt. Wir haben jetzt alle Punkte einmal besprochen, Bären. Wir haben über CSRD, ESRS und die Prüfung gesprochen. Jetzt bleibt ja noch die Taxonomieverordnung. Welche Änderungen sind denn hier vorgesehen und wie ist das Strom?
Ja, die Taxonomieverordnung. Sie fehlt natürlich der große Liebling, in Anführungszeichen und vielleicht auch mit einem Fragezeichen versehen, von vielen, die sich mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung beschäftigen. Ja, quasi ein zweites großes Regelwerk neben der Nachhaltigkeitsberichterstattung, vielleicht dann im engeren Sinne. Ja, auch hierzu gibt es Änderungen oder Änderungsvorschläge. Man muss hier unterscheiden, weil zum einen es einen Vorschlag gibt, der eben in dem zweiten von dir ja schon genannten Richtlinienvorschlag drin ist. Also da reden wir über ein Projekt, über das natürlich im Rahmen des Großen und Ganzen noch verhandelt wird. Hier hat die EU-Kommission vorgeschlagen, dass eben abweichend vom bisherigen Artikel 8 der Taxonomieverordnung nur noch dann Unternehmen eine Taxonomie eine Berichterstattung unter der Voraussetzung natürlich, dass sie sonst zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet sind, vorlegen müssen, wenn sie eben einen Nettoumsatz von 450 Millionen Euro entweder konsolidiert oder auf Einzelebene entsprechend überschreiten, was natürlich zu einer erheblichen Scope-Reduktion entsprechend führen würde. Eine freiwillige Berichterstattung, sehr großzügig, lässt die Europäische Kommission in ihrem Vorschlag ausdrücklich entsprechend zu, damit die Unternehmen eben die Möglichkeit haben, auch ohne Pflicht über ihre Fortschritte, was den Umbau ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten hin zu nachhaltigkeitlicher, zu mehr Nachhaltigkeit entsprechend darstellt, auch genannt werden können. Ja, da laufen die Verhandlungen. Wir haben es gerade gehört, da müssen wir abwarten, was da rauskommt. Dann gibt es noch einen zweiten Vorschlag der EU-Kommission. Den lese ich jetzt nicht ganz vor, aber fehlerfrei kann man das kaum und ohne Wortbrüche oder Versprecher rüberbringen. Das ist ein Entwurf einer delegierten Verordnung zur Änderung der delegierten Verordnung. Und dann wird eben die Berichterstattungsdelegierte Verordnung genannt, die Klimadelegierte Verordnung und die Umweltdelegierte Verordnung. Also nicht ganz unkompliziert, das, was hier angelegt ist.
Ja, in der Tat. Diese Delegierte Verordnung, das erfolgt ja parallel zu den übrigen Vorschlägen. Also zum einen, warum läuft das zweigleisig und wie ist denn hier der aktuelle Stand?
Ja, genau, das läuft zweigleisig. Das kann und darf auch zweigleisig laufen, weil hier ist es im Grunde genommen ähnlich wie bei der Befugnis der Europäischen Kommission qua delegiertem Rechtsakt, die ESRS zum Beispiel in europäisches Recht zu überführen. Und hier ist es eben auch so, dass die EU-Kommission eben aus der Taxonomieverordnung heraus die Befugnis bekommen hat, Einzelheiten eben durch das Instrument der Delegierten Verordnung entsprechend zu regeln. Und hier gibt es jetzt eben einen konkreten Vorschlag, der eben vorsieht, dass eine Wesentlichkeitsschwelle, konkret genannt De Minimis-Schwelle, von 10% eingeführt wird. Und danach sollen große Nicht-Finanzunternehmen, die eben eine Vielzahl von wirtschaftlichen Aktivitäten aufweisen, von der Prüfung der Einhaltung der technischen Bewertungskriterien eben befreit werden, soweit wir eben dann nach dieser De Minimis-Grenze unwesentliche Tätigkeiten entsprechend haben. Dann gibt es auch für Nicht-Finanzunternehmen die Erleichterung oder eine bestimmte Erleichterung, diesen KPI, wo es um die Betriebsausgaben geht, entsprechend wegzulassen. Das ist etwas kompliziert formuliert, insofern erspare ich mir da weitere Ausführungen zu, aber diese Erleichterung ist eben auch vorgesehen. Und das Ganze soll dann analog auch für Finanzunternehmen entsprechend ausgerollt werden. Dann geht es um Erleichterungen hinsichtlich der Anhänge. Da sind ja verpflichtende Meldebögen drin nach der Berichterstattungsverordnung und die sollen also ausgetauscht werden mit dem Ziel, hier erhebliche Vereinfachungen zu erreichen. Und bei der delegierten Verordnung, wo es um das Klima geht und wo es um die Umwelt geht, also zwei Verordnungen sind eben auch Austausche der Anhänge vorgesehen, in denen die technischen Bewertungskriterien zu den sechs Umweltzielen entsprechend beschrieben werden. Das Ganze ist zur Konsultation gestellt worden. Bis Ende März konnten die Interessenten dazu Stellung nehmen. Das haben wir seitens des IDW auch getan. Grundsätzlich haben wir diese Erleichterungen begrüßt. Allerdings haben wir gleich auch noch ein paar andere Punkte mit auf den Weg gegeben, wo wir meinen, dass eben weitere Klarstellungen hilfreich oder gar notwendig sind, damit der gewünschte Bürokratieabbau an dieser Stelle auch tatsächlich erreicht werden kann. Und dann haben wir da wieder mal ein Thema angesprochen, was sich so ein bisschen auch durchzieht durch die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Das ist nämlich die Frage von Level 3 Rechtsakten, also sprich auf, ja, einfach muss man auch sagen, auf nicht gesetzlicher oder nicht bindender Ebene Konkretisierungen von verpflichtenden Berichtsnormen entsprechend vorzusehen, was eben auch hier wieder auffällt und teilweise eben dazu führt, dass diese ergänzenden Papiere es eigentlich verbösern und zu Widersprüchen führen, über die Pflichtberichterstattung hinausgehen und damit eigentlich das Gegenteil darstellen, was intendiert ist. Und auch hier haben wir dann noch entsprechenden Verbesserungsbedarf angeregt. Wir werden sehen, was daraus wird. Der Beginn sozusagen, hier die Verordnung endgültig zu verabschieden, soll noch in diesem Quartal erfolgen. Das wäre also quasi dann ja in diesem Monat Juni, in dem wir uns jetzt befinden. Und delegierte Verordnungen durchlaufen ja diese Scrutiny Period, haben also quasi ja nicht das volle gesetzgeberische Programm, wenn man so sagen will, sondern das EU-Parlament und der Rat haben dann die Möglichkeit, das anzunehmen oder dem zu widersprechen.
Ja, vielen Dank, Bernd. Dann haben wir jetzt wirklich alle Vorschläge einmal auf den neuesten Stand gebracht. Jetzt kommt natürlich meine Lieblingsfrage zum Abschluss, wie immer. Wie geht's denn jetzt weiter?
Ja, das ist natürlich die Frage, die uns alle interessiert und die würde ich auch gerne mit großer Sicherheit beantworten können. Aber ich glaube, das kann man einfach nicht. Wir sind hier in einem ja, sehr unsicheren, inhaltlich, aber auch zeitlichen politischen Fahrwasser. Wir haben ja schon mehrfach angedeutet, welche unterschiedlichen Auffassungen es dazu eben einfach gibt jetzt im politischen Spektrum. Ich glaube, das müssen wir hier nicht nochmal skizzieren. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, wie sich die politischen Fraktionen im Europäischen Parlament dazu aufstellen. Es gibt ja aus der Tradition heraus so ein bisschen so eine in Anführungszeichen große Koalition aus Christdemokraten, Sozialdemokraten und Grünen. Ob das hier trägt, um hier zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen, das werden wir sehen. Und ja, auch was die deutsche Umsetzung angeht, die Transformation in nationales Recht, haben wir gerade schon festgestellt, dass das dauern kann. Was wir machen können beim IDW ist, glaube ich, und Anja, wir beide machen das ja schon, seit es dieses Thema gibt, das Ganze intensiv zu beobachten, immer wieder alle Informationen, die wir bekommen, auszuwerten, zu analysieren, welche Konsequenzen hat das, natürlich dann zu transformieren in unsere ja, Informationskanäle, so wie jetzt dieser Podcast, den wir hier aufzeichnen, aber eben auch andere Formen und nicht zuletzt am Ende des Tages natürlich auch möglichst konkrete fachliche Hilfestellungen, in welcher Form auch immer wir das in unserem House of Gap verorten können, dann entsprechend anzubieten. Ja, und das können wir hier, glaube ich, versprechen. Das werden wir auf jeden Fall intensiv tun, um zumindest so früh wie möglich ne, für unsere Mitglieder an dieser Stelle Rechtssicherheit bieten zu können. Ja, ich glaube, damit sind wir durch. Omnibus 2 sozusagen in unserer Podcast-Reihe. Also mindestens einen wird es sicherlich noch geben, wenn der Omnibus nämlich einen angekommen ist. Aber ich wage mal die Prognose, dass wir zwischendurch auch weitere Stadien der Berichterstattung haben werden. Und ja, dann wagen wir uns hier sozusagen wieder in dieses Format hervor. Für heute sagen Anja und ich ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Sie finden, wie immer der Hinweis, alle Materialien, alle Infos, die wir zur Nachhaltigkeitsberichterstattung haben, auf unserer Homepage. Wir freuen uns, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin machen Sie das gut, bleiben Sie gesund und munter und wir sehen uns. Herzlichen Dank.
Schön, dass Sie dabei waren. Machen Sie sich weiterhin fit für die Nachhaltigkeit und verpassen Sie keine Folge. Die Podcasts finden Sie auf den gängigen Podcast-Plattformen. Haben Sie Anregungen oder Wünsche? Schreiben Sie uns eine Mail unter info@idw.de. Wir freuen uns über Ihre Post.